Tea Vicar.
Podcast aus London für alle, die die britische Hauptstadt lieben, vermissen oder noch kennenlernen wollen und die gerne über das Leben nachdenken. RevLab. Herzlich willkommen zum Podcast More Tea Vicar, der Podcast aus London für alle, die die britische Hauptstadt vermissen oder noch entdecken wollen. Ich bin Carla Maurer, Pfarrerin an der Schweizer Kirche in London, und ich nehme euch mit an Lieblingsort und nicht so Lieblingsort und denke mit euch zusammen über das Leben an. Ich habe kürzlich festgestellt, dass mich Schweizerdeutsch veraltet. Das war eine recht schwierige Feststellung, muss ich ehrlich sagen. Ich bin jetzt seit 14 Jahren, glaube ich, aus der Schweiz weg. Zuerst bin ich in Frankreich und jetzt seit 10 Jahren in England. Und irgendwann, wenn man andere Sprachen redet, also Französisch und jetzt doch sehr lange schon Englisch, auch in meiner Familie, veraltet die Muttersprache. Die Entwicklung, die nimmt jetzt so bei mir langsam Raum ein. Ich habe kürzlich ein Gespräch mit einem Freund am Telefon, auf Schweizerdeutsch natürlich, ein St. Galler Freund. Und ich habe ein Wort benutzt, ich habe irgendwie gesagt, schleifet's. Und er hat so gesagt, was? Schleifet's? Also, geht's noch? Und so, geht's noch? Und ich habe gedacht, ich glaube, ich habe gerade ein Wort benutzt, das kein Mensch mehr benutzt in der Schweiz. Also, zumindest er nicht. Und ich weiss nicht, ich glaube, da kommt wahrscheinlich öfters vor, als ich denke, dass ich einfach Wörter benutze, die man nicht benutzt, und dass ich vor allem eine Sprachentwicklung nicht mitmache. Also wahrscheinlich einfach so ein bisschen hin und her hinken mit meinem Schweizerdeutsch. Und da ist natürlich durchaus auch da ein Podcast möglich. Es hat nicht nur mit Wörtern zu tun, wo veraltet sind oder die ich nicht brauche in meinem Wortschatz, sondern auch manchmal kann ich Wörter nicht finden, du Sachen einenglischen. Oder sechs so die Wörter so ein bisschen gemischt. Die Satzstruktur, die mischt sich in meinem Kopf auch immer wieder quer durcheinander. Und dann gibt's noch die Sache mit den Zahlen. Ich meine, Zahlen auf Deutsch oder Schweizerdeutsch machen ja einfach keinen Sinn. Also nehmen wir mal jetzt eine Zahl, ich sage es auf Englisch, 23. Macht ja total Sinn, oder? Zuerst sagt man 20 und dann sagt man 3. Aber nein, auf Deutsch muss man hinten anfangen. 23. Statt 20-3, wie das alle anderen oder zumindest die Sprachen, die ich kenne, die Sprachen das so machen. Man fängt mit dem Zehner an und sagt nachher die Einzelzahl. Aber nein, 23, von hinten her. Also ich finde mittlerweile Zahlen relativ schwierig, wenn sie auf Schweizerdeutsch gesagt werden. Wenn mir zum Beispiel in der Schweiz jemand eine Telefonnummer sagt, so mit 68, 23, dann muss ich immer fragen, kannst du es bitte Stell für Stell sagen, also 6, 8, 2, 3, weil ich weiss es wirklich nicht, was für eine Zahl das es ist. 68, man ist jetzt da 86 oder 68 oder wie rum. Also der mit den Zahlen, ich glaube, das ist wirklich einer, wo man dann relativ bald mal merkt, dass es einfach überhaupt keinen Sinn macht auf Deutsch und dass es einfach irgendwie so ein Muddle gibt im Kopf. Sprache, das ist ja nicht nur Sprachen, die man redet, also nicht nur die linguistische Sprache, es gibt ganz verschiedene Sprachen, und heute wird ja mitten an einem Ort eigentlich eine Symbolsprache. Und zwar nehme ich euch mit in die U-Bahn. Die U-Bahn als Lieblingsort bezeichnen, ich glaube, das wäre ein bisschen übertrieben. Ich würde sagen, die Londoner haben zu ihrer U-Bahn eine Hassliebe. Ich auch. Und die U-Bahn ist ja eigentlich einfach ein riesen Krüsimüsi von einer grossen Symbolsprache, die man sich aneignen muss. Und es gibt ja verschiedene U-Bahn-Systeme in dieser Welt, die sind alle irgendwie, haben die eine andere Sprache oder eine andere Symbolik. Ich habe immer die Pariser U-Bahn eigentlich die logischste gefunden. Dort einfach jede Linie hat eine Nummer. M1, M2 oder irgendwie so etwas. Völlig logisch, oder? Dann weisst du einfach, ich muss jetzt irgendwie die U-Bahn 1, 2 oder 3 nehmen, und dann gibt es noch die zwei Endstationen auf beiden Seiten, das ist alles klar. Aber in London, ich meine, am Anfang habe ich überhaupt nicht gecheckt, wie es läuft. Also die haben eine Farbe, die Linie, dunkelblau, hellblau, schwarz, pink, gelb, grün. Da gibt es noch Ginger Line, das ist so ein Übergrundzug, der so ein bisschen halb dazu zählt. Und dann haben sie Namen. Piccadilly Line, Hammersmith and City Line, Victoria Line, Northern Line. Und man fragt sich echt, wie irgendjemand, die nicht in London leben, mit dem Krüsimüsi soll daraus kommen. Es ist verwirrend, man muss es lernen, wie eine Sprache. Und es gibt so andere Sachen, die man in der U-Bahn muss lernen. Zum Beispiel, wenn man am besten fährt, dass man nicht in die Rush-Hour reinkommt. Jetzt, wenn man aus der Schweiz kommt, dann denkt man so, Rush-Hour, weiss auch nicht, weisst du, so zwischen 5 und 7, ich weiss es nicht so genau, dann ist die U-Bahn eigentlich leer. Rush-Hour, die fängt vielleicht, würde ich so sagen, 7:37 an und dann 8:39. Also es ist alles ein bisschen später, man hat es da nicht so ganz brisant, um ins Büro zu kommen, wie in der Schweiz. Und dann am Ende vom Tag auch wieder, dass man so ein bisschen weiss, wenn die Zeiten sind. Weil, ehrlich gesagt, wer will in der Rush-Hour mit der U-Bahn fahren? Es ist einfach wirklich kein angenehmes Erlebnis. Da bist, vor allem im Sommer, wenn noch die Leute so leichter bekleidet sind und dann hast du irgendwie deine Nase bei jemandem mit der Achselhöhle, das ist dann einfach irgendwie, nein. Also ich versuche immer, oder habe auch den Luxus, dass ich außerhalb von der Rush-Hour-Zeiten U-Bahn fahren kann. Und es gibt es relativ selten, dass ich wie in einer Sardinenbüchse in dieser U-Bahn drin sitze. In der U-Bahn kann man eigentlich eben, wie man zu einer guten Zeit fährt, auch einen Sitz ergattern, man kann ein Buch lesen und es ist eigentlich doch ganz gemütlich dort unten. Aber manchmal denke ich mir, wie viele Stunden vom Leben ich eigentlich in diesem Schacht verbringe. Ich meine, ich habe von Tür zu Tür, wenn ich zu der Kirche gehe, also jetzt rein in der U-Bahn bin ich 20 Minuten pro Weg, also 40 Minuten pro Tag, dann könnt ihr selber aufrechnen, so auf eine Woche, einen Monat. Mittlerweile gehe ich nur noch so ein, zwei Mal pro Woche an die Kirche, aber ich meine, als ich angefangen habe, da bin ich eigentlich fast jeden Tag gegangen und ich will mir gar nicht ausmalen, wie viele Stunden, Wochen von meinem Leben ich in diesem Schacht schon verbracht habe. Also so Sachen sollte man sich eigentlich gar nicht unbedingt überlegen. Und dann gibt es noch schöne Alternativen. Eine schöne Alternative, das ist eigentlich der Bus. Ich fahre wahnsinnig gerne Bus in London. Aber Bus, das ist so ein bisschen, da muss man ein bisschen Muse und Zeit haben dafür. Oder einfach wissen, wenn, dass man am besten fährt, dass man wirklich auch gut von A nach B kommt. Muss sich natürlich mit diesen Buslinien auch ein bisschen auskennen. Bus ist auch die günstige Variante. Es gibt viele Leute, die auch Bus fahren, aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel aus finanziellen Gründen, wo die U-Bahn nicht nehmen, weil die teurer ist. Oder wenn man jetzt mit der Schächt, also wenn man jetzt rein psychisch Mühe hat mit der U-Bahn, gibt es natürlich auch, Leute, die die U-Bahn vermeiden und mit dem Bus sich fortbewegen. Man braucht ein bisschen mehr Zeit, man muss mehr Zeit einberechnen, weil die Fahrzeiten, die Google Maps angibt, die sind so ein bisschen Handgelenk mal Pi, also so ganz genau sind die amix nicht. Aber wenn man mal aus einem Bus ist und wenn man nicht allzu gestresst ist mit dem Ziel, mit der Zeit, wenn man am Ziel ankommen will, ist es ein super Erlebnis. Und dann gibt es einfach so die tollsten Sitze, die muss man natürlich auch kennen. Also Doppeldeckerbus oben, ganz vorne. Ich meine, das ist einfach an sich, sage ich immer, da kann man einfach als Tourist einfach mal in einer ruhigen Zeit, irgendwann mitten im Tag und oben in diesen Frontsitz sein. Und das ist einfach schön, da siehst du die ganze Stadt, je nachdem, welche Busroute du wählst, siehst du sich ein bisschen so von oben, ein Buch mitnehmen, ja, etwas trinken, ein bisschen Snack und so, und das ist eigentlich so wie Kino. Und ich finde Busfahren wirklich sehr entspannend, aber wie gesagt, wenn man die Sprache vom Busnetz von London kann lesen kann, kann es eine sehr entspannte Sache sein. Sprache, Kommunikation ist ja mehr als nur Sprache. Manchmal schreibt man die gleiche Sprache mit jemandem, aber man versteht sich trotzdem nicht. Oder man redet nicht die gleiche Sprache und trotzdem versteht man sich. Man hat das Heu nicht auf der gleichen Bühne. Das hat nicht immer mit der Sprache zu tun. Das hat mit ganz viel anderem zu tun. Die Art und Weise vielleicht auch, wie man kommuniziert, wie man sich selber darstellt. Mit der Sprache vom Herz, mit den eigenen Gefühlen. Und über das möchte ich jetzt auch noch ein bisschen nachdenken bei dem Themenbereich oder das Thema Kommunizieren und Sprache. Weil das ist ja etwas, wo finde ich jetzt in den letzten paar Jahren wahnsinnig aufgekommen ist, dass man hat angefangen darüber reden, wirklich sehr breit über das Kommunizieren von Gefühlen und die eigene Sprache finden. Ich habe die Entwicklung so in den letzten paar Jahren wirklich auch so ein bisschen mitbekommen. Man redet viel über Podcasts drüber. Es gibt unglaublich viele Bücher zum Thema. Es gibt verschiedene Therapieansätze. Traumatherapie. Auch, so im Bereich, Yoga oder so gibt es verschiedene Ansätze, wo das eben eine Rolle spielt. Über die eigenen Gefühle reden und sich selber können kommunizieren. Ich finde, das ist eine der schwierigsten Sprachen überhaupt. Wie eine Fremdsprache. Eine Sprache, die man sich aneignen muss im Laufe des Lebens. Über das können zu reden, wo ganz tief in einem drin ist und wo man eigentlich nicht wirklich die Wörter dafür hat. Und ich glaube auch der Grund, warum man die Worte dafür nicht hat oder die Sprache, ist, dass einfach Gefühle, unsere Emotionen über Generationen, wenn man sich das vorstellt, unter den Teppich sind gekehrt worden. Also es war das Richtige, zum Gefühl einfach so ein bisschen abzudämpfen, unter den Teppich zu kehren, einfach weitermachen und sich da gar nicht zu fest drum kümmern. Aber das ganze Innenleben von uns, das, was eben die Menschen nicht sehen, das, was man nicht unbedingt so gut ausdrücken kann, das wird jetzt langsam salonfähig. Und ich glaube, in unserer Generation passiert da gerade ganz viel. Eine neue Grammatik, eine neue Ausdrucksweise, auch eine neue Mut, sich können zu formulieren. Und ich habe gerade kürzlich einen Podcast gelesen, wo es um Thema gegangen ist, unter anderem das Thema Selbstpflege, also zu sich selber schauen. Häufig verbindet man das ja mit irgendwie mit sportlichen Aktivitäten, mit Pausen machen und so weiter und so fort. Und das ist auch alles wahnsinnig wichtig. Also ich muss mich regelmäßig bewegen, dass es mir auch psychisch gut geht. Aber in dem Podcast haben gesagt, weisst, Selbstpflege ist ganz wichtig, dass man nicht immer noch versucht, sich zu verbessern in anderen Bereichen, sondern Selbstpflege, einfach mal heransitzen und mit sich selber reden. Mit sich selber reden. Sich die Zeit nehmen, um mal zu fragen, hey, wie geht's dir eigentlich? Und man muss gar nicht unbedingt eine andere Person haben als Resonanzkörper. Man kann sich die Frage nämlich selber stellen. Und mal ehrlich, wer von uns macht das regelmäßig? Heransitzen, auf sich selber hören, mit sich selber einen Dialog zu führen und eben die eigene Sprache für sich selber zu finden. Und wenn man das einmal entwickelt, dann kann man auch anfangen, gesunde Grenzen zu setzen. Dann kann man anfangen, alte Muster durchzubrechen, weil man mit sich selber viel mehr in Kontakt ist. Das kann natürlich auch dazu führen, dass Beziehungsdynamiken sich verändern. Wenn man die Beziehungsdynamik mit sich selber verändert, dann wird sich die Dynamik mit den Menschen um einen herum verändern. Das kann sein im Guten. Das kann aber auch sein, dass es zuerst mal holpert. Es kann sein, dass man sich entfremdet, weil man einfach nicht mehr so viel unter den Teppich kehrt, wie man das vorher gemacht hat. Selbstwerdung, die eigene Sprache finden, das tönt manchmal so ein bisschen ich-bezogen und es geht eigentlich nur um mich, aber ich glaube, das ist ein riesen Beitrag, den wir alle als kollektive Ganze können leisten. Dass wir mit uns selber reden, uns auf uns selber beziehen, uns kennenlernen und mit dem gesunden Selbstverständnis dann können raus in die Welt gehen und die Welt gestalten. Ich finde das ganz einen wichtigen Aspekt. Das geht nicht ohne Brüche. Und das ist ein Wachstumsprozess, der seine Zeit braucht und der wahrscheinlich gar nie ganz fertig ist. Ich wünsche euch ganz fest, dass ihr eure eigene Sprache findet. Redet mit euch selber. Fragt euch jeden Tag einmal, wie es euch geht. Hört auf euch. Auf euer inneres Ich, auf euer inneres Kind. Wachset nach innen, wachset nach oben und wachset nach unten, ganz tief in die Erde rein. Das wünsche ich euch. Schön, habt ihr wieder reingelassen. Bis zum nächsten Mal.